hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Magister Dr. Thomas Strasser von der Pädagogischen Hochschule Wien.
Der von Dr. Thomas Strasser verwendete Foliensatz und somit auch die Bilder, auf die er sich punktuell bezieht, sind abrufbar unter http://podcampus.phwien.ac.at.
Thomas ist ein ehemaliger AHS-Lehrer, Fremdsprachendidaktiker, Buchautor in diesem Bereich und E-Learning-Experte, der sich in den letzten Jahren als international anerkannter, sogenannter Invited Keynote Speaker etabliert hat. Florida, Mexiko, London, Japan, Brasilien, Israel, das sind nicht etwa meine Urlaubspläne für nächstes Jahr. Nein, das sind die Destinationen, wo Thomas in den letzten Jahren auf internationalen Kongressen und Tagungen eingeladen wurde, um dort zu sprechen. Sein Themenbereich ist das E-Learning insgesamt. Er hat sich dort vor allem im Bereich der Web 2.0-Anwendungen und Educational Apps spezialisiert und ist auch gerade dabei, eine Habilitation in diesem Bereich zu verfassen. Er wird uns heute in seinem Vortrag in neue Lernräume entführen mit Tablets und Co. Oder vielleicht auch führen uns die mobilen Lernbegleiter zu Lernträumen, die bald wieder platzen. In etwa einer halben Stunde, denke ich, wissen wir mehr. Begrüßen Sie mit mir Dr. Thomas Strasser.
Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Team, lieber Klaus, vielen Dank für die Einladung im Haus. Vielen Dank für die großartige Organisation im Vorfeld. Auch das ist wichtig, wenn man auch über Technologien per se spricht. Möchte ich auch einen Dank an das Technikteam aussprechen, dass das alles wunderbar funktioniert hat. Ich darf Ihnen heute ein bisschen was über Lernräume bzw. Lernträume im Bereich der mobilen Lernbegleiter erzählen. Ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick, eine Art Stimmungsbild, und es wäre vielleicht auch gut, dann im Anschluss vielleicht ein bisschen darüber zu diskutieren. Grundsätzlich stellt sich jetzt die Frage, mobile Lernbegleiter, ist das ein neuer Lernraum bzw. ein visionärer Traum? Und momentan bin ich da ein bisschen im Wickelwackel, weil vor 2 Tagen hat der Präsident des Deutschen Lehrerinnenverbands in der Zeit konstatiert, dass man doch viel lieber jetzt in die gute alte Bibliothek investieren sollte und viel weniger in Technologie per se. Denn die Schülerinnen verlernen das Memorisieren von Inhalten und Informationen. Und dahingehend möchte ich Ihnen ein paar Ausführungen darlegen, wie es denn ausschaut mit gewissen erweiterten Kulturtechniken hinsichtlich Informationsakquise beim mobilen Lernen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass E-Learning oder auch mobiles Lernen kein Neuland mehr ist. Viel wichtiger und interessanter finde ich dieses Bild. Vergessen Sie das Klischee der Digital Natives, der digitalen Eingeborenen, und der digitalen Eingeborenen oder der Digital Immigrants, der Einwanderer. Das heißt nichts anderes, in der Regel, die Jungen wachsen mit E-Learning oder neuen Medien auf, die Alten kennen sich nicht mehr damit aus. Das ist schon viel mehr der Fall. Also auch mein Vater mit 71 ist vor circa 3 Wochen Facebook beigetreten und sein Enkel hat nichts anderes gesagt außer WTF, Opa ist auf Facebook. Das heißt, unsere jungen Lernerinnen erkennen immer mehr, dass auch das mobile Lernen auch in die Domäne der älteren Leute Einzug hält. Man muss ja dem Opa nicht unbedingt erklären, was WTF heißt. Man könnte auch sagen, Welcome to Facebook, Opa, in dem Fall. Fakt ist, die Zukunft ist bereits da. Und sie ist vielleicht nicht gerecht verteilt. Und da sind wir genau beim springenden Punkt, vor allem bei Handys, Smartphones und Tablets. Da heißt es noch immer sehr oft, dass es da auch gesellschaftliche Unterschiede gibt. Das sage ich jetzt einmal, Familien aus bildungsferneren Schichten vielleicht kein Smartphone mehr haben. Diesen Trend sehe ich gar nicht mehr so. In Zeiten von Flatrates und relativ günstigen Smartphones geht es da nicht um einen Digital Divide, sondern eher um einen didaktischen Divide. Das heißt, eines der evidentesten Probleme könnte nach wie vor sein, dass viele Lehrkräfte eigentlich gar nicht wissen, wie sie das mobile Telefon oder das Smartphone im Unterricht didaktisieren, mit Ausnahme von einigen tollen Projekten, die Sie natürlich auch heute sehen werden. Wir haben also folgendes Problem. Wir bereiten als Pädagoginnen und Pädagogen Lernende auf eine Zukunft vor, die wir gar nicht kennen. Und es ist natürlich schwierig, mit neuesten Entwicklungen, mit neuesten Methoden ist es für uns Pädagoginnen und Pädagogen sehr schwierig, auf diese sofort zu reagieren. Das ist nicht unbedingt ein Problem neuer Lerntechnologien, das ist generell eine Tatsache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich sage grundsätzlich immer, seien Sie vorsichtig mit Zukunftsprognosen. Denn bei Trendforschungen, vor allem im E-Learning-Pädagogikbereich, ist es ähnlich wie beim Wetterbericht oder beim Politbarometer. Die sind in der Regel falsch. Und da möchte ich Ihnen einfach einmal meine persönliche Hitliste darlegen, wenn es um den Einsatz neuer Lerntechnologien bzw. Smartphones geht. Nummer 4. Wann glauben Sie, wurde diese Aussage getätigt?
Computer in der Zukunft werden nicht mehr als 1,5 Tonnen wiegen.
Dekade circa. 70er Jahre, 50er, 49. In der Fachzeitschrift Popular Mechanics. Ein Szenario ist mittlerweile redundant. Nummer 3.
Es gibt keinen Grund, warum jemand einen Computer im eigenen Haus haben möchte.
Dekade, 70er, sehr gut.
Ken Olsen, 1977.
Nummer 2, höre ich eigentlich auch als Lehrerinnen aus und Fortbildner nach wie vor?
Nummer 2, das Smartphone wird die Lehrerin ersetzen.
Und ich sage Ihnen gleich, ich versuche nicht, Sie umzustimmen. Sie werden gleich sehen, ich bin kein Hardliner, sondern es geht mir darum, dass ich natürlich analoges Unterrichten mit digitalen Unterrichten mehr oder weniger ergänzt. Nummer 1 ist mein spezieller Freund. Ich weiß, das ist relativ unprofessionell, hier unter Anführungszeichen Kolleginnen anzukritteln. Kennen Sie diesen Herrn? Professor Manfred Spitzer, berühmter Hirnforscher aus Ulm, der grundsätzlich oder auch expressis verbis diese Aussage getätigt hat.
Kinder gleich mit dem Internet, Smartphone herumspielen zu lassen, ist wie sie anzufixen.
Und es ist eigentlich eine Metaphorik, die auch teilweise die momentane Lage widerspiegelt. Wenn es um Smartphone geht oder neue Lerntechnologien, wird gern mit Angst gearbeitet. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, den müssen wir unbedingt als Pädagoginnen und Pädagogen vermeiden, dass wir nur mit apokalyptischen Szenarien arbeiten, dass wir vor allem hinsichtlich oder in Richtung einer Positivkonnotation gehen, wenn es um den Einsatz zum Beispiel auch von Smartphones geht. Also es geht nicht um das Bling-Bling, es geht jetzt nicht um das glänzende Device, um die glänzende Gerätschaft. Auch wenn Ihnen vielleicht ein paar Hardware- und Softwarefirmen alle 3 Monate einreden wollen, dass ein bestimmtes Gerät jetzt Ihr Leben oder Ihren Unterricht revolutionieren wird. Es geht vielmehr darum, klassisch aus einer humanwissenschaftlichen Tradition heraus, neueste Entwicklungen kritisch zu reflektieren, um diese dann konkret in den Unterricht einzusetzen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon bei dem Mobiltelefon oder den Smartphones, und das erste Mobiltelefon gab es schon früher. Das heißt, ich will eigentlich nur darauf hin, dass mobiles Lernen oder die Arbeit mit dem mobilen Gerät, wie der Klaus schon richtig gesagt hat, omnipräsent ist. Das ist ein Bild von einem Flughafen in London, wo Sie dann einfach Ihr Handy reinlegen können und es dann aufladen können und dann nach einer gewissen Zeit wiederholen. Weil Sie brauchen ja das Handy in der Regel. Sie sind abhängig vom Handy in der Regel. Wer hat heute schon geschaut, dass er irgendwo sein Handy aufladen kann? Sie sehen es. Ja? Also die Frage stellt sich jetzt natürlich, wie gehe ich mit gewissen neuen Lernräumen, wenn es um das Smartphone geht, um? Um das jetzt mehr oder weniger in den unterrichtlichen Kontext zu setzen, bedarf es einer kleinen Zeitreise nachher. Fakt ist, die Gesellschaft ändert sich mit all ihren Entwicklungen, nicht nur im technologischen Bereich. Und das rasend schnell. Und das kann natürlich ein Problem für Lehrerinnen und Lehrer sein. Das hat gewisse Auswirkungen. Und ich darf Ihnen ganz kurz ein kleines Video zeigen, das auf nette Art und Weise zusammenfasst, was denn alles in unterschiedlichen gesellschaftlichen Domänen im Internet in 60 Sekunden passiert. Und ich darf Sie bitten, einfach gewisse Szenarien für sich selber zu finden, wo Sie sich quasi da in diesen Szenarien erkennen. Also Sie sehen, die meisten Aktionen werden mittlerweile mit dem Handy erledigt. Also auch schon YouTube-Videos, Wikipedia-Einträge gecheckt. Und das müssen wir als Pädagoginnen und Pädagogen erkennen. Wir müssen unsere Schülerinnen abholen, gewisse zeitgeistige Performanzen hier im Unterricht auch einzusetzen, sie zuzulassen. Es wäre mehr oder minder ignorant, es vollkommen kategorisch auszuschließen. Und da möchte ich dann natürlich ein bisschen ins Detail gehen. Um jetzt diese rasanten Entwicklungen verstehen zu können, bedarf es einer kleinen Zeitreise in die sogenannten hässlichen 90er Jahre, wenn es ums Internet und auch ums Telefon geht. Viele sagen, dass auch die 90er musiktechnisch nicht unbedingt wunderbar waren, aber generell möchte ich Ihnen folgendes Szenario zeigen. Kennen Sie dieses Szenario?
Ich höre gerne Musik beim Joggen, aber mein Discman ruckelt immer.
Oder wer war noch cooler und ging mit Walkman laufen? Ja, sehr fein. Für unsere Kids im Unterricht ist es nicht mehr nachvollziehbar. Und das müssen wir natürlich verstehen, dass sich da auch gesellschaftlich was tut. Das nächste Szenario?
Ich will ins Internet, aber meine Mama wartet auf einen wichtigen Anruf.
Also auch Papa kann auf den Anruf warten? Vierteltelefon, ja. Also Sie sehen, da tut sich was. Und natürlich in Richtung Smartphones sind das alle Szenarien, die so redundant sind. Das könnte nach wie vor ein Problem, vor allem im schulischen Kontext sein.
Mein Internet ist so langsam, dass...
Und da sind wir genau beim Punkt, wo viele Kritiker ansetzen. Genau das ist der Punkt, technische Infrastruktur. Wir können das nicht einsetzen im Unterricht, weil unser Internet ist langsam und unser Computerraum ist schäbig. Und das ist genau der Ansatz, wo auch das Lernen mit Smartphones ansetzt, dass ich das Lernen auch in einen informellen Kontext verlagere, dass meine Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Klassenzimmers mit ihrem eigenen Gerät natürlich unterschiedliche Unterrichtsbeispiele oder Wissensakquise durchführen. Kinder wissen nimmer, wie sie in die gute alte Bibliothek gehen. Es ist nach wie vor richtig und wichtig, Recherche in einer analogen Bibliothek durchzuführen. Aber es wäre ignorant, die digitale Recherche auszublenden. Ich sehe das teilweise auch im Unterricht wissenschaftliches Arbeiten, wo ich meinen Studierenden auch beibringe, dass digitale Quellen, wenn sie seriös sind, wenn meine Studierenden wissen, wie sie das prüfen, ob diese Quellen seriös sind, sehr wichtig und richtig sind, weil da auch oft einige Kollegen sagen, das geht nicht, alles was im Internet steht, ist nicht zuverlässig. Da sind wir wieder bei dieser Konnotation mit Angst. Dieses Bild zeige ich, habe ich sehr oft euch als ehemaliger Gymnasiallehrer zum Thema neue Lerntechnologien als Einstieg gezeigt. Sie kennen den Zusammenhang zwischen beiden Geräten. Ein wunderbarer Einstieg in den Unterricht, um das Thema Technologie und diese Awareness, dieses Bewusstsein auch bei den Schülerinnen zu fördern, was sich denn da alles tut. Vieles geht in Richtung Bring Your Own Device. Nimm dein eigenes Gerät mit. Und da gibt es natürlich viele Vor- und Nachteile bei diesem Ansatz, auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber generell konstatiert dieses Prinzip, dass ich eigentlich immer und überall mit meiner Gerätschaft lernen kann, nicht nur im schulischen Kontext. Und ich denke mir, das muss auch eine erweiterte Kulturtechnik sein, Wissen zu verarbeiten außerhalb des schulischen Kontextes. Wenn ich jetzt schon von Kontext spreche, natürlich reicht es nicht, einfach Handys im Unterricht ohne Plan und didaktischen Konzept einzusetzen. Denn oft kann natürlich der Einsatz einer Gerätschaft vollkommen dekontextualisiert sein, wie in diesem Beispiel. Das heißt, hier würde ich generell sagen, hier ist der falsche Kontext. Ganz klar. Das ist kein sogenannter Hoax oder Fake im Internet. Diese Straßenschilder gibt es tatsächlich und zeigt einfach auf wunderbare Art und Weise, dass das Smartphone präsent ist im Leben vieler. Es gibt bewiesenermaßen Statistiken, die zeigen, dass die Unfälle sich erhöhen, weil Leute wirklich ihren Facebook-Status am Smartphone sich anschauen. Und das sind natürlich Tendenzen, die ich als Pädagoge schon berücksichtigen muss. Auch wenn ich per se oder auch selber sage, ich habe noch ein klassisches Nokia-altes Telefon. Ich als Pädagoge muss das natürlich wahrnehmen. Dieses Foto gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob es das wirklich tatsächlich gibt. Aber es spiegelt halt auch die gewisses Verhaltensweisen der Leute wider, sich auch im Internet produzieren zu wollen. Und dieses Verhalten kann ich doch im Unterricht ausnutzen, wenn zum Beispiel auch Schülerinnen Dinge im Internet produzieren wollen, dann kann ich das natürlich ummünzen auf meinen Unterricht. Also wie schaut jetzt das Ganze mit diesen Räumen, mit den Lernräumen an? Und ich muss mir natürlich im schulischen oder auch hochschulischen Kontext an die Gegebenheiten anpassen. Und das kann natürlich oft ein steiniger Weg sein. Denn Sie sind ja wahrscheinlich das beste Beispiel, dass Sie jetzt, ein Kollege hat einmal gesagt, keine digitalen Troglodyten, keine digitalen Steinzeitmenschen mehr sind. Denn Sie sind interessiert an diesem Thema, aber es gibt natürlich nach wie vor Probleme. Vor allem, wenn es um das Smartphone geht. Ich gehe jetzt nicht auf alle Probleme natürlich ein, hinsichtlich Datenschutz und so weiter und so fort. Fakt ist, viele Kolleginnen wollen das Smartphone schon einsetzen und versuchen dann Materialien zu finden und oftmals geht es ihnen dann so. Wenn sie Materialien oder didaktisiertes Material im Internet finden wollen, dann kommen sie vom Hundertsten ins Tausendste und wissen dann eigentlich gar nicht mehr, wo sie angefangen haben mit der Recherche. Was ich jetzt quasi sage ist, unsere Lehrerinnen brauchen sicherlich schon noch eine Medienkompetenz, aber viel wichtiger, sie brauchen eine Art Filterkompetenz. Sie müssen wissen, wo sie gute Materialien auch hinsichtlich einer Didaktisierung finden können. Und da können Sie sich heute sicher sein, dass Sie auf diesen Tischen sehr gute Beispiele und Links und frei zugängliche Bildungsmaterialien finden werden. Wie schaut es jetzt mit der Domäne Schule aus? Generell gibt es immer eine dunkle Seite der Macht. Seien es jetzt Lehrerinnen, die halt gern bremsen, seien es halt auch natürlich technische Infrastrukturprobleme. Fakt ist, und ich bin sehr oft in Deutschland, dass vor allem, wenn es um das mobile Lernen geht, sei es mit Tablets oder Smartphone, sehr viel auf einer Verbotskultur basiert. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist es per Erlass verboten, mit Facebook oder teilweise auch mit mobilen Endgeräten auf Facebook zu arbeiten. Bitte? Weil die Datenspeicherung im Ausland erfolgt, das ist grundsätzlich richtig, aber generell ist es in Baden-Württemberg zum Beispiel auch ein Problem, das ist jetzt nicht mehr so, der EuGH-Urteil war, dass ich YouTube-Videos zum Beispiel nicht herzeigen durfte damals in Baden-Württemberg. Also mir geht es da eher in die Richtung generelle Verbotskultur. Und wie gehe ich jetzt als Lehrer damit um? Folge ich meinem Vorgesetzten, wenn es da gewisse Erlässe natürlich gibt? Und hin und wieder höre ich von vielen Kolleginnen und sagen, zum Beispiel in Bayern war ich, ja mei, unser Direktor sagt, das ist zwar nicht erlaubt, aber ich probiere das trotzdem aus. Ja? Also was ich halt generell sage ist, hin und wieder braucht es ein sanftes Rebellentum. Hin und wieder muss ich mich darüber hinwegsetzen und ausprobieren. Und das muss ich erneut sagen, diese Kolleginnen hier sind dann auch die besten Beispiele, die da anfänglich solche Dinge ausprobiert haben, auch wenn sie auch unter widrigen Umständen erfolgen. Das ist ein Ansatz, der krass im Widerspruch steht zum Mobile Learning. Ein sogenanntes Bring Your Own Box Learning. Jeder nimmt sich sein Kisterl und lernt für sich selbst. Das ist das Schlimmste für Mobile Learning im Allgemeinen. Und da sehe ich schon einen gewissen Anachronismus, vor allem wenn es darum geht, natürlich auch Abschlussarbeiten in Deutschland, Abitur oder Reifeprüfungen hier wirklich dann nur mit analogen Medien zu vollziehen. Da muss man natürlich diskutieren und da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aber einerseits sollen wir unsere Lernenden darauf vorbereiten, mit neuen Medien zu arbeiten, Wissen zu akquirieren, zu kuratieren und bei Abschlussarbeiten schaut es dann de facto so aus. Das ist natürlich auch ein Problem, die sogenannte Schnittstellenproblematik. Das heißt, sehr viel im Primarbereich tut sich schon im Sekundarbereich, was das Mobile Learning betrifft. Aber was hilft uns das dann, wenn dann zum Beispiel oftmals im tertiären Bereich, ich sage ja nicht überall, dann solche Aussagen getätigt werden? Das heißt, es geht auch darum, dass die Entscheidungsträgerinnen und Expertinnen aus den unterschiedlichen Schultypen gemeinsam Konzepte entwickeln, um hier eine flüssige Schnittstellentransformation zu gewährleisten. Was hilft es unseren Studierenden, wenn die dann unseren Schülern, wenn sie mit neuen Medien arbeiten und auf den Unis, funktioniert es dann noch wie vor 40, 50 Jahren? Auch das muss man diskutieren. Und ich sage dann oft gern, auch diesen Leuten, den Kollegen habe ich leider nicht getroffen, schauen Sie, sogar relativ traditionelle Domänen und eher konservative Domänen sind sich der Tatsache bewusst, dass Mobile Learning durchaus eine Rolle spielt. Denn auch der Papst macht Selfies. Ja? Und das ist schon grundsätzlich ein Ansatz, den man verstehen muss, dass auch sehr traditionelle Domänen zumindest erkannt haben, dass der Einsatz neuer Lerntechnologien auch im Smartphone-Bereich durchaus dazu dient, Leute zu erreichen, Leute abzuholen. Und da hat David Wiley, ein Medienwissenschaftler, das grundsätzlich sehr nett dargestellt, vor allem wenn es um mobiles Lernen im hochschulischen Kontext geht, konstatiert er, Education ist für ihn vor allem der tertiäre Bildungsbereich, dass Education sehr analog, gebunden, isoliert und nur auf Konsum orientiert ist. Und das steht dann teilweise natürlich schon im krassen Widerspruch zu den ganzen Techniken, die das Mobile Learning fördert, wie eben digitales, mobiles, verbundenes, gemeinsames, kollaboratives Lernen. Und da geht es darum, auch in Zukunft Konzepte sowohl im schulischen als auch im hochschulischen Bereich zu entwickeln. Ich bin kein Freund der sogenannten Hire and Fire Policy, dass man sagt, wenn Leute jetzt nicht auf irgendeinen Trend aufhüpfen, dann sind sie gleich weg. Das ist falsch. Aber dieses Zitat, über das kann man diskutieren. Wie sehen Sie das? Generell. Grundsätzlich muss man irgendwie darauf ansetzen, wir können gerne nachher darüber diskutieren, aber ich sehe es zumindest als interessanten Ausgangspunkt, vor allem auch in der Lehrerinnenausbildung. Wirklich daran zu setzen, diese Technologien auch curricular zu verankern. Und das passiert Gott sei Dank an sehr vielen pädagogischen Hochschulen. Unser bestes Beispiel ist natürlich auch unser Zentrum, das hier wirklich sehr gute Impulse auch für curriculare Entwicklungen gibt. Also Fakt ist, man muss die Vielseitigkeit von mobilen Geräten nutzen. Und es geht eben um das informelle Lernen. George Simmons hat es eben gesagt, es geht nicht mehr nur um eine formalisierte Bildung. Es geht vielmehr darum, die zeitgeistigen Domänen im informellen Kontext aktiv auch zu didaktisieren. Wie schaut jetzt die Zukunft des Lernens oder wie schauen neue Lernräume aus? Ende der 80er Jahre war das Multimedia, alles was mit audiovisuellen Medien zu tun gehabt hat. 1999 das Web, 2009 waren es die Smartphones und Tablets und 2014 oder schon früher war ein Trend namens Ubiquitous Learning. Haben Sie schon einmal davon gehört? Steht im ganz engen Konnex zu Smart-Lernen mit Tablets und mobilen Lernbegleitern. Ubiquitous Learning ist nichts anderes, dass Sie überall, wann immer Sie wollen, lernen können. Sei es im formellen Kontext, aber auch im informellen Kontext. Und das können Sie am besten natürlich mit Ihrem mobilen Lernbegleiter, dass Sie eigentlich konstant Zugriff auf Ihre Unterrichtsmaterialien oder Lernmaterialien haben und diese auch gemeinsam gestalten können. Also da eröffnen sich schon neue Lernräume. Es ist halt einfach wichtig, dass auch im formalen Kontext dieser Lernraum aufgemacht wird. Dass wir endlich einmal auch zugeben und sagen, wir haben didaktische Konzepte dafür, dass Smartphones und Tablets im Unterricht eingesetzt werden sollen und dürfen. Denn die drei größten Techno-Ängste bei Lehrerinnen sind vielleicht diese Ängste hier. Wie bringe ich das Ganze zum Laufen? Wie vermeide ich, wie ein Depp dazustehen und Schülerinnen kennen sich besser aus als ich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, auch hinsichtlich eines möglichen Paradigmenwechsels. Weggehen von dieser klassischen Schulmeisterrolle des allwissenden Lehrers. Und das finde ich eine große Chance beim mobilen Lernen, hier einfach auch die Lernenden als Lehrende einzusetzen, dass das überhaupt kein Problem ist, dass auch einmal der Schüler dem Lehrer zeigt, wie was funktioniert. Denn die größten Ängste unserer Kids sind diese hier.
Erstens, das Gerät hat keinen Internetzugang, er ist ausgefallen. Zweitens, das Gerät ist zu langsam, es braucht ewig, um etwas zu laden. Drittens, der Strom ist alle, das Gerät funktioniert nicht.
Das muss ich natürlich auch in mehr oder weniger auch berücksichtigen. Dieses Bild ist im Internet viral gewesen. Da gab es großen Aufruhr. Was sieht man auf diesem Bild? Ja, jeder vor sich, außer der. Und da haben viele gepostet auf Facebook. Na, schaut, so weit sind wir gekommen. Jeder steht bei der S-Bahn und schaut in sein Depperts Kastel rein. Ja? Jetzt stellen sich für mich zwei Fragen rein aus historischer Perspektive. Das hat man nämlich teilweise auch schon von der Schrift gesagt, dass dann Memorisierungstechniken schwächer werden. Ich würde jetzt S-Bahn, Landstraßen, wenn ich da stehe, auch nicht mit jedem x-beliebigen vielleicht reden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt zeigt mir einen klassischen historischen Vergleich. Ja, das war vor 50 Jahren nicht anders. Also Sie sehen, hier werden natürlich auch gewisse Klischees bedient. Die muss ich halt versuchen irgendwie zu entkräften. Und da darf ich Ihnen jetzt ein Video zeigen, weil ich leider Gottes immer mehr Videos und Marketingmaterial finde, wenn es um eine Negativrezeption von Handys geht. Wenn es einfach darum geht, Handys sofort mit etwas Negativem zu verbinden. Und darf ich ein Video zeigen, das ist auch ein virales Video, da gehen Leute ins Kino und werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihr Handy abschalten sollen. Hier passt der Kontext perfekt, aber was ich einfach generell konstatieren möchte, ist, dass es einfach viel mehr positives Marketing auch teilweise hinsichtlich des Einsatzes von mobilen Lerntechnologien braucht. Und wieder muss ich sagen, da muss mehr gepusht werden. In den Zeitungen liest man immer nur, junges Mädchen nimmt sich das Leben, weil es dauernd vom Smartphone und vor Facebook hängt. Was ist mit den ganzen großen interkulturellen Projekten, die aufgrund von Mobile Learning zustande kamen? Also das ist auch für mich ein ganz klares bildungspolitisches Desiderat, dass hier natürlich viel mehr noch in diese Positivkonnotation gebuttert werden sollte, was teilweise schon passiert. Also mobile Geräte werden verboten, weil halt die Schüler abgelenkt sind und die Lehrerinnen meinen, die Kontrolle zu verlieren. Wie haben Sie früher gemacht, wenn ein Unterricht, sage ich jetzt einmal ganz plakativ, Fahrt war? Was haben Sie dann gemacht? Was geschrieben, aus dem Fenster geschaut? Jetzt stelle ich halt auch grundsätzlich eine sehr platten Vergleich. Wo liegt jetzt da der Unterschied? Da hole ich doch lieber die Kinder ab und versuche eben, die Geräte aktiv zu nutzen. Das heißt, es geht um aktive Partizipation der Schülerinnen und Schüler. Und ich habe kein Problem damit, wenn sich meine Studierenden und Schüler die Mitschriften abfotografieren. Also ist natürlich, kann man darüber diskutieren, über gewisse Memorisierungsstrategien. Ja? Die Frage ist, das sollte natürlich auch ein mehr oder weniger selbst in der Verantwortung auch des Lerners liegen, wie hier gewisse Memorisierungsstrategien funktionieren. Natürlich ist das ein relativ kontroversielles Bild, aber Fakt ist, dass sich beim Mobile Learning sehr viel tut. Also das ist jetzt nicht nur technologischer Pim-Pam-Pum und da gibt es sehr viel wissenschaftliche Erkenntnisse schon. Sie sehen zum Beispiel hier, das sind unterschiedliche Kategorien, mit welchen Apps Sie zum Beispiel unterschiedliche Performanzen im Lern- und Lehrbereich durchführen können. Ich gehe jetzt nicht aufs Detail, aber Apps sind schon bei Weitem mehr als immer nur ein bisschen Musik machen mit GarageBand, sondern da gibt es wirklich schon großartige Apps, die wunderbar didaktisiert werden und eben in Verbindung mit dem analogen Unterricht wunderbar eingesetzt werden. Es geht nicht darum, dass das Smartphone die Lehrkraft ersetzt. Es geht vielmehr darum, hier motivational zu arbeiten und teilweise wirklich Apps einzusetzen, wenn es das Lehrziel verlangt. Und das ist grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und auch eine Message für gewisse Kulturpessimisten, die generell den Untergang des Abendlands befürchten, wenn man jetzt gewisse Smartphones einsetzt. Das ist eine Folie auch dankenswerter vom Klaus Himpsel, der sich auch sehr viel mit dem Thema Mobile Learning beschäftigt. Es gibt auch ausentwickelte Unterrichtsszenarien, wie Sie mit mobilen Endgeräten lernen können. Und da gibt es zum Beispiel die geplanten Lernsituationen, wenn ich eine Mathe-App zum Beispiel im Unterricht zusätzlich einsetze. Da gibt es geplante Lernsituationen außerhalb des Klassenraums, wo man zum Beispiel jetzt irgendwie auf Lehrausgang geht und teilweise irgendwie eine Fotostrecke macht im Naturhistorischen Museum und diese Fotostrecke dann in Form einer Collage, auch wenn sie dann ausgedruckt ist, behandelt und ausarbeitet. Dann gibt es nicht geplante Lernsituationen außerhalb des Klassenraums. Ja? Also eben, man geht irgendwo ins Naturhistorische Museum und findet einen coolen Dinosaurier, macht ein Foto und postet es auf Facebook zum Beispiel. Auch das ist ein Lerneffekt. Und dann gibt es nicht geplante Lernsituationen innerhalb des Klassenraums, dass eben damit der Kommilitone oder der Mitschüler ein Foto von den Mitschriften macht und das sofort dem kranken Kind zum Beispiel zu Hause schickt. Also das kommt natürlich auch immer auf den Kontext drauf an und diese vier Typen lassen sich schon wunderbar didaktisieren. Und um das geht es im Endeffekt. Natürlich muss ich sagen, es braucht auch eine gewisse Anleitung. Ja? Denn nicht alles, was im Internet passiert, auch jetzt bei den Apps, ist natürlich seriös. Ich habe wirklich diese Folie einmal ein paar Studierenden gezeigt und habe gesagt, was ist da falsch? Das glauben sie mir eh nicht, aber trotzdem, es war so. Ein paar haben gesagt, es könnten vielleicht 70% sein. Ja? Also was unsere Lernenden brauchen, ist so eine Art Digital Wisdom. Sie müssen schon gewissermaßen angeleitet werden, wie sie sowohl diskursiv als auch performativ im Internet oder im mobilen Lernkontext agieren. Und da gibt es schon wunderbare Konzepte, auch von Ausbildungsinstitutionen, die hier klare didaktische Muster vorlegen. Ja? Gibt es das Gleiche auch mit Abraham Lincoln mit dem Selfie? Fakt ist, unsere Lernenden brauchen ganz klar auch den klassischen traditionellen Unterricht nach wie vor mit den ganzen methodischen Facetten. Sie brauchen aber auch vor allem im mobilen Lernkontext die Fähigkeit, selbstorganisierter zu arbeiten, ihnen ruhiger mal ein bisschen die Verantwortung zu geben, dass sie auch selber wissen, wie sie ihre Informationen managen und kuratieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich sehe das teilweise im hochschulischen Kontext noch, dass da viele sehr verwöhnt sind und sagen, naja, zu der Prüfung, wo gibt es denn da jetzt das Skript, wo genau steht, was dann geprüft wird. Und ich sage dann einfach, es gibt meine Folien, es gibt meine Vorlesung und Sie müssen auch ein bisschen lernen, wie Sie Ihr Wissen kuratieren für gewisse Lehrzwecke. Und es ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die ich aber auch im analogen Kontext durchführen kann. Das ist alleine natürlich nicht genug. Also wir brauchen natürlich gewisse Literacies, mehr oder weniger Kompetenz und ich möchte jetzt nicht da ins Detail eingehen. Was mir so ganz gut gefällt, ist diese sogenannte Transliteracy, dass sie versuchen, aus unterschiedlichen analogen und digitalen Domänen ihr Wissen generieren und sammeln für ihre eigenen Lernbedürfnisse. Und das kann sowohl auch mit einem Smartphone sein, indem ich bestimmte Internetseiten bookmarke, kann aber genauso sein, dass ich nach wie vor mein gutes altes Notizbuch verwende und das dann versuche, gesammelt für gewisse Lehrziele und Lernziele zu verwenden. Und jetzt komme ich schon zum Schluss. Also mobiles Lernen ist so wie Wasser und dieser Vergleich ist ein bisschen hinkend, aber ich finde ihn trotzdem irgendwie bildlich gesprochen nicht so schlecht. Also wir brauchen keine Angst haben, dass mobile Endgeräte den Lehrer ersetzen. Ich sehe mobiles Lernen wie Wasser. Wasser allein ist generell eine nette Geschichte, was Tolles. Wasser in Verbindung mit unterschiedlichen Komponenten, sei es jetzt mit Hopf und Malz, ergibt noch was Interessanteres, nämlich Bier. Und so sehe ich es zum Beispiel auch in Verbindung mit traditionellem Unterricht. Das heißt, mobile Lern- und Lehrszenarien in Verbindung mit traditionellen Unterrichtsmethoden ergeben einen eindeutigen Mehrwert, vor allem aus motivationaler Sicht her. Und vieles erreiche ich durch Empathie bei unseren Lernenden und durch Motivation. Und das ist einfach auch ein zeitgeistiges Medium, das ich unbedingt in gewissen Phasen wunderbar didaktisieren kann. Auch wenn es ein Hype ist, egal ob jetzt Mobile Learning noch 5 oder 10 Jahre andauert, es ist generell ganz wichtig, das eben aus einer humanwissenschaftlichen Tradition kritisch zu reflektieren. Jede Methode, jeden Ansatz einmal als Pädagoge reflektieren und anzuschauen, ob das für meine Lehrziele und auch für die Lernziele der Schülerinnen passt. Und das ist natürlich auch mehr oder weniger ein Desiderat an die Bildungspolitik, hier natürlich didaktische Muster zu entwerfen, wo es natürlich aber schon großartige Initiativen gibt, wo man sich wirklich Hilfe und Rat suchen kann, wie man mobiles Lernen didaktisiert. Nachteile gibt es natürlich auch. Es gibt unterschiedliche Qualitäten, inkonsistente Qualität ist da. Es gibt Lernangebote für Smartphones, die sind großartig. Es gibt Lernangebote für mobile Lernbegleiter, die sind grottenschlecht. Da haben sich einfach verschiedene Institutionen gedacht, mobiles Lernen ist ein Hype, da springe ich auf und das ist von der Didaktisierung grottenschlecht. Ganz wichtig ist natürlich der Aspekt unterschiedliche technische Voraussetzungen. Und ich muss natürlich elendiglich, Entschuldigung, aufpassen als Lehrer, dass ich ein Kind nicht stigmatisiere natürlich, wenn ich Smartphones einsetze, wenn es Kinder gibt, die kein Smartphone haben. Da muss ich mir natürlich auch als Schule oder Bildungsinstitution unterschiedliche Strategien überlegen. Da gibt es Schulen zum Beispiel, die haben mehr oder weniger Smartphones für unterrichtliche Zwecke oder Tablets für unterrichtliche Zwecke. Da gibt es schon gewisse Strategien, aber das muss ich mir natürlich immer überlegen. Bitte verfallen Sie nicht in einen technologischen Determinismus. Es geht nicht um die Technologie per se, es geht nicht um das Gerät, sondern es geht vielmehr darum, dass ich weiß, wie ich mit mobilen Lernbegleitern arbeiten kann. Copyright ist natürlich noch ein Problem. Vieles wird geteilt im Netz, was eigentlich gar nicht geteilt werden darf. Und da sind wir auch wieder bei diesem Digital Wisdom und dieser Digital Awareness, dass unsere Lernenden nicht nur fachspezifische Inhalte lernen im mobilen Kontext, sondern auch generelle Medienkompetenz sich aneignen, dass sie einfach wissen, was geteilt werden darf, wie sie sich zum Beispiel auch diskursiv verhalten. Ein Mehrwert ist natürlich klar, abschließend gesagt, für mich ist einer der Killer-Argumente, entschuldigen Sie, dass ich das so salopp sage, das ubiquitäre Lernen. Einfach diese Chance, den informellen und formellen Kontext miteinander zu verbinden, einfach auch gewisse Unterrichtsszenarien bewusst außerhalb des schulischen Kontexts zu setzen. Viele Apps und viele mobile Bildungsangebote sind adaptierbar. Das heißt, der Lernende kann das so anpassen, wie er will. Denken Sie zum Beispiel an ganz einfache Vokabellernprogramme, Apps. Da kann der Schüler wirklich unterwegs von überall aus die Wörter sich zurechtlegen, die er noch lernen muss, die er sich vielleicht später anschauen muss und die er schon perfekt kann. Das heißt, die Inhalte sind adaptierbar und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und vor allem für das multisensorische Lernen bieten natürlich mobile Lernangebote wunderbare Möglichkeiten, hier auf visueller und auditiver Ebene zu arbeiten. Das können teilweise natürlich klassische analog ausgedruckte Handouts nicht liefern. Und das sehe ich auch als Mehrwert. Also was wir brauchen, ist weder ein Kulturpessimismus, aber auch keine Technoromanze. Das bedeutet, wir sollten irgendwo in der Mitte uns als Pädagogen bewegen, dass wir sowohl kritisch reflektiert sind, aber auch genauso erkennen, dass hier mehr oder weniger es ein zeitgeistiges Desiderat gibt, mit neuen Medien und mobilen Lerntechnologien zu arbeiten, weil es auch unsere Kinder wollen. Also wir brauchen eine Art Offenheit und die Fähigkeit, mobile Geräte methodisch zu nutzen, auch als eben zeitgeistiges Addendum zum Präsenzunterricht. Und ich glaube, dieser Mittelweg lässt einiges offen und Sie können jetzt auf diesen Thementischen dann wunderbar sehen, wie das von der Theorie in der Praxis umgesetzt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.